Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft, die heißt das Attentat, Doppelpunkt, wer hat mitgeschossen? Oder wenn du angegriffen wirst, denn wir wollen ja was mitnehmen. Jetzt aber zunächst Folgendes, hinter mir seht ihr den amerikanischen Ex-Präsidenten und abermaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, der überraschenderweise vor 8 Jahren Präsident geworden ist. Auf den wurde am 13.07.2024, 18 Uhr Ortszeit, etwas danach, ein Attentat mit einer Schusswaffe verübt. Allerdings hat ihn der Schuss nur zum Glück am Ohr getroffen und er wurde gerettet und die ganze amerikanische Republik und der ganze Westen ist auch mitgerettet worden. Die haben nämlich viele Probleme erspart bekommen. Jetzt, in was für einem Klima passiert sowas, dass ein Präsident oder Präsidentschaftskandidat erschossen wird? Ich habe früher Tarzan gelesen, sag's nicht weiter, so mit 12 oder so, und da stand eine der ersten Bibelstellen meines Lebens drinnen. Und zwar Hosea Kapitel 8, Vers 7. Wind säen sie, Sturm ernten sie. Du, wenn den Wind säest, erntest du den Sturm. Was du säest, wirst du ernten. Und jetzt ist es so, dass ja Donald Trump eine Hassfigur ist. Die hat man als solche auch aufgebaut. Ihr müsst Folgendes wissen. Vor ungefähr 10 Jahren, ein bisschen weniger als 10 Jahren, saß der Donald Trump, der übrigens ein Fernsehpromi war damals, hat man aus dem Fernsehen gekannt, der saß mit den ganzen Reichen und Schönen herum, hat mit Hillary Clinton und mit Bill Clinton zusammengesessen, die waren noch auf seiner Hochzeit und so weiter. Also die reichen Schönen, die waren untereinander und es war alles prima. Dann hat allerdings in irgendeinem Dinner da, so einer Gala, wo die alle waren, Barack Obama eine Rede gehalten und hat sich über den Donald Trump, der mit vor ihm saß, also an einem Tisch, lustig gemacht. Der hat gesagt, wenn der Donald versuchen würde, Präsident zu werden, haha, ein Witz würde nie passieren und so weiter und so fort. Alle haben gelacht, bis auf einen Donald Trump, der seinerzeit sich gedacht hat, probieren geht über studieren, vielleicht schaffe ich es ja. Wir wissen, der hat es mehr aus Jux und aus seiner Laune heraus dann sich als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt und abstimmen lassen und wählen lassen. Und er ist es dann ja auch tatsächlich geworden. Das ist ungefähr so, dass wir verstehen, wie das ist. Das ist ungefähr so, wie wenn bei uns hier die Heidi Klum oder der Dieter Bohlen oder der Thomas Gottschalk sagen würden, ich lasse mich jetzt zum Kanzlerkandidaten wählen von der CDU, weil von der SPD ist er schon besetzt. Ja, aus einer Laune heraus. Bei uns geht es nicht, weil die Parteien den Kanzler auskungeln, aber in Amerika wird alles gewählt. Okay, auch der Präsident wird da individuell gewählt. Und so müssen wir das verstehen. Weißt du, Thomas Gottschalk ist nicht radikal. Dieter Bohlen auch nicht. Heidi Klum ist radikal auf ihre eigene Art und Weise. Okay, die sind politisch wirklich nicht so radikal. Trump war das natürlich auch nicht. Allerdings, als er dann Präsidentschaftskandidat wurde, haben sich die entschieden, ihn zu dämonisieren, ihn schlecht zu machen. Jetzt war er plötzlich Hitler und Mussolini in einem, verstehst du? Und eine Bedrohung für die Republik und alles. Die wussten natürlich alle, die das gesagt haben im Fernsehen und sonst wo, dass das der totale Quatsch ist. Das ist ja ihr Kumpel, der Donald gewesen, mit dem sie im Fernsehen waren gestern noch. Die wussten, dass das Blödsinn ist. Nur, weißt du, ein bisschen die Sau rauszulassen, rhetorisch ist es so schön. Es ist wie beim Fußball zu brüllen, ole, ole, verstehst du? Jeder weiß, es ist übertrieben und es ist Schmarrn. Die können das auch einordnen und dann ist es nicht so schlimm. Nur, damals, als er Präsident wurde und dann zum Teufel selber wurde, so wie Reagan vor ihm und wie Bush 1 und wie Bush 2, waren ja alles Teufel in Menschengestalt, ja, für bestimmte Gruppen. Damals, 2016, war es dann so, dass ein junger Bub, ein 12-Jähriger, das gehört hat, wie über den hergezogen wurde und wie der dämonisiert wurde. Er hat jetzt nicht die Distanz gehabt, dass er da einfach, verstehst du, das sagen kann, das ist alles Quatsch. Nein, der hat jahrelang, Jahr ein, Jahr aus, Jahr ein, Jahr aus, Jahr ein, Jahr aus, Jahr ein, Jahr aus, diesen Hass, diese Häme, diese Hetze die ganze Zeit gehört. Und es spricht nicht für den jetzigen amerikanischen Präsidenten, der vor einigen Tagen noch gesagt hat, ja, nach dieser Debatte, die ich da mit ihm geführt habe, jetzt ist Schluss mit Debatten, jetzt muss Trump ins Fadenkreuz genommen werden. Mit diesen Worten, let's take him in the bullseye. Und andere haben gemeint, es ist Zeit, ihn zu stoppen, egal auf welche Art und Weise, legal oder illegal. Und das kommt im Fernsehen bei denen. Na, du als Erwachsener denkst dir, ah, so ein Quatsch, ich will es nicht mehr hören. Aber andere, wie dieser Bub da, der hat sich gedacht, na ja. Und dann hat irgendwas bei dem ausgesetzt und er hat tatsächlich dann einen Mordversuch verübt. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und wenn du ins Haifischbecken gehst, dann dürfst du dich nicht wundern, wenn da Haie drin schwimmen. Wenn du Präsidentschaftskandidat wirst oder wenn du ein Chef wirst oder wenn du irgendwo mit dabei bist, weißt du, wo du eine gewisse Prominenz erreichst, dann dürfst du dich nicht wundern, wenn du angegriffen wirst. Allerdings nach Möglichkeit natürlich nicht mit irgendwelchen Waffen oder so, ist halt wohl logisch. Was nehmen wir jetzt damit? Zunächst einmal, wer Wind sät, wird Sturm ernten, was jetzt nichts Neues ist. Aber lass mir das ein bisschen vertiefen. Wir gehen mal zur Apostelgeschichte Kapitel 14. Dort ist Paulus in Lystra. Zunächst ist er in Ikonion. Wir sind in Kapitel 14, Vers 1. Es geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch Griechen glaubte. Gut, oder? Spitze. Und pass auf. Jetzt Vers 2. Und die ungläubigen Juden oder auch ungehorsamen Juden, kann man auch übersetzen, diejenigen, die das Evangelium nicht angenommen haben, die reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen, das heißt der Griechen, die dort gewohnt haben, gegen die Brüder. Die haben gegen die Christen agitiert. Die haben Worte gegen die Christen gesagt, obwohl die Christen die gute Nachricht gebracht haben von der Erlösung in Christus. Und jetzt musst du Folgendes wissen. In Sprüche Kapitel 16, Vers 28, da steht, ein Ohrenbläser entzweit Vertraute. Wenn du lang genug etwas Schlechtes über deinen Mann, deine Frau, deine Schwiegermutter, deinen Kollegen, deinen Präsidentschaftskandidaten oder sonst jemanden hörst, dann hat es zum Schluss eine innere Distanz, eine Trennung, eine Spaltung zufolge. Salomo haut nochmal in dieselbe Kerbe in Sprüche Kapitel 26. Wo es an Holz fehlt, erlischt das Feuer und wo kein Ohrenbläser ist, hört der Zank auf. Hast du das gehört? Wenn angefangen wird, normal zu kommunizieren und nicht mehr so gehetzt wird, dann geht der Zank weg. Es ist ein Leben mit weniger Zank möglich. Man muss nur den Zänkischen ausklammern, was manchmal gar nicht so leicht ist. Kohle zur Glut und Holz zum Feuer und ein zänkischer Mann zum Schüren des Streites. Also, jetzt ist es also so, dass unsere Apostel in Ikonion sind und dort reden Leute gegen sie, reizten und erbitterten die Seelen der nichtjüdischen Bevölkerung gegen die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit. Sie wussten, dass im Ort über sie Gerüchte umhergehen, ja, dass Sachen erzählt werden über sie, die nicht stimmen. Dass da Leute versuchen, Feuer zu legen und Zank zu erregen und so weiter, Streit zu erregen. Aber das hat ihnen nichts ausgemacht. Sie verweilten lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn. Die haben keine Rücksicht drauf genommen, was denen jetzt passt oder nicht passt. Die haben das Evangelium gepredigt, wie es war. Ob das jetzt populär war oder nicht, ob das dem Einzelnen gepasst hat oder nicht, das war nicht so wichtig. Die haben gepredigt, was sie auf dem Herzen hatten, was sie auch müssen vom Herrn aus. Amen. Und pass auf, was passiert. Sie sprachen freimütig im Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Es passieren Zeichen und nicht nur Zeichen, sondern Zeichen und Wunder. Wunderbar. So wollen wir es haben, gell? Also wir haben hier einerseits ein schwelendes Feuer des Streites, andererseits aber Zeichen und Wunder. Und in diesem Spannungsfeld leben die Apostel und in diesem Spannungsfeld musst auch du leben. Vers 4. Die Menge der Stadt aber war entzweit. Was uns ja nicht mehr wundert, nachdem wir Sprüche Kapitel 16 gelesen haben, Vers 28. Die Menge der Stadt war entzweit. Die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Und jetzt pass auf, was passiert. Als aber ein ungestümer Angriff geschah, als ein Attentat geschah, sowohl von denen aus den Nationen, das heißt die Griechen, als auch von den Juden samt ihren Obersten, sie zu misshandeln und zu steinigen, da entflohen sie, als sie es inne wurden, in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und so weiter. Also, was ist passiert? Paulus hat Zeichen und Wunder und mächtige Taten getan. Böse Menschen haben gegen ihn agitiert. Und es ist so weit gekommen, dass sie Paulus, ein Attentat auf Paulus verüben wollten, Paulus das spitz gekriegt hat und abgehauen ist. Jetzt pass mal auf. Egal, wie viele Zeichen und Wunder du tust, manche mögen dich einfach nicht. Kannst du damit leben? sagst, nein, du musst damit leben, das ist dein Schicksal. Es wird Leute geben, egal wie gut du zu ihnen bist, egal ob du die Schwiegermutter heilst oder was auch immer, ja, die werden dich nicht mögen, die werden dich so sehr hassen, dass sie dich zum Schluss hier versuchen zu steinigen oder zu erschießen oder was weiß ich was zu machen. Denn es ging ja hier wirklich um die Wurst. Wenn sie jemanden steinigen wollen, das ist eine üble Sache. Wenn du merkst, dass Gerede im Busch ist, dann sag zu dir selber, das ist normal. Wenn deine Kollegen anfangen, über dich zu reden und du hörst davon, dann sag, ja, es ist halt so. Und dann arbeitest du weiter und bist freimütig. Na, wie heißt es hier? Sie verweilten lange Zeit, die haben nicht einfach beleidigt gekündigt. Hast du das mitbekommen? Sie haben nicht einfach beleidigt gekündigt und sind gegangen, sondern sie verweilten eine lange Zeit und sprachen freimütig. Die haben getan, als würde es nicht passieren. Dabei wussten sie ganz genau, dass es Leute gibt, die sie nicht mögen. Die intrigieren gegen sie bis zu dem Punkt, wo ein Attentat stattfindet oder bei dir vielleicht jetzt kein Attentat, ja, sondern eher, dass eben deine Kollegen dich absägen wollen und so gegen dich ekeln, dass sie dich raus ekeln. Wenn dir das passiert, dann bedeutet es nicht, dass Gott gegen dich ist oder dass Gott dich verlassen hat, sondern das ist ganz einfach der normale Lauf der Dinge. Hast du mich gehört? Je eher du dir das erkennst und mit einem Sinn wappnest, dass sowas einfach passiert, das passiert den Besten. Nochmal, egal wie viele Wunder du tust, es wird trotzdem Kollegen geben, die dich trotz deiner Kompetenz nicht mögen, weil sie alle höchstwahrscheinlich neidisch sind. Wisst ihr, warum die Juden ungehorsam waren? Wisst ihr, warum die gegen die agitiert haben, obwohl doch Wunder passiert sind und Zeichen, die man gesehen hat? Weil sie neidisch waren. Das waren Neid, niedrige Beweggründe. Neid. Also wenn man dich beneidet, dann sagt, ja, von nichts kommt nichts. Mitleid kriegt man geschenkt. Neid musst du dir verdienen. Und dann gehen sie in die nächste Stadt. Pass auf, was da passiert. Ich zeige euch das deswegen, dieses Muster, deswegen, dass wir uns daran gewöhnen, dass es halt so ist, das Leben. Okay, wir machen mal weiter. Also sie fliehen und sie gehen nach Lystra. In Lystra predigt Paulus auf dem Marktplatz. Und er predigt das Evangelium von der Rettung in Jesus und von der Heilung in Christus. Und er sieht einen Lahmen da liegen. Lahm. Ja, der noch niemals umhergegangen war, kraftlos von Mutterleib an. Dieser hörte Paulus reden, ich bin in Vers 9. Und als Paulus ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme. Übrigens, Paulus hat offensichtlich Heilung gepredigt. Geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge das sah, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden. Die ganze Volksmenge hat das Wunder gesehen. Sie haben den Lahmen gekannt. Der Lahme geht plötzlich. Und dieser Mann hat zu ihm gesprochen und daraufhin sprang der auf. Die Götter sind den Menschen gleich geworden. Ich sag mal, wenn die Leute denken, du bist Gott, dann haben sie ein offenes Ohr für dich. Amen. Also sollte man doch meinen. Und dann kriegen die mit, was die machen, die Apostel. Die zerreißen ihre Kleider und sagen, hey, spinnt ihr, hört auf, wir sind nur Menschen wie ihr. Hört auf mit diesem Götzengedöns. Der Herr Gott, der sich in Jesus offenbart hat, der hat ihn geheilt. Als sie dies sagten, beruhigten sie die Menge mit Mühe, sodass sie ihnen nicht opferten. Das war Vers 18. Also die ganze Menge liegt ihnen zu Füßen. Sie hängen an jedem Wort, das Paulus sagt. Vers 18, jetzt kommt Vers 19. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmenge überredet, wir könnten auch sagen aufgewiegelt haben, und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, denn sie meinten, er war gestorben. Das Attentat, das in Ikonium nicht funktioniert hat, funktioniert jetzt in Lystra. Sie haben ihn erschossen mit Steinen. Üble Sache. Okay, was lernen wir daraus? Heute mögen sie dich, morgen werfen sie dir Steine an den Kopf. Heute bist du der Beliebteste, morgen mögen sie dich nicht mehr. Das gibt's. Mit sowas musst du ab und zu rechnen. Wenn du mit sowas rechnest, dann nimm dich das nicht so sehr mit, wenn es passiert. Deine Kollegen sind heute begeistert von deinem Vorschlag. Und morgen grenzen sie dich aus und machen eine Versammlung, ohne dich einzuladen. Grenzen dich bewusst aus. Willkommen im Club, ist Paulus auch so gegangen. Und jetzt haben sie es sogar geschafft. Sie haben es geschafft, ihn zu erschießen. Mit Steinen, schleifen seine Leiche aus der Stadt heraus und lassen ihn liegen. Einen Vers, nachdem sie ihn als Gott verehrt haben. Vers 20. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe in eine andere Stadt. Ich sag mal, wenn sie dich in einer Stadt erschossen haben, dann musst du da nicht bleiben, dann gehst du woanders hin, damit sich das Spiel dann dort wiederholt. Schon Paulus hatte mitgelebt. Er hat gewusst, ach, oh ja, meine Steinigung hier, mein Attentat da. So ist das Leben. Der Herr führt mich trotzdem alle Zeit im Triumphzug umher. Sie haben ihn für tot liegen lassen. Vielleicht haben sie dich auch für tot liegen lassen. Vielleicht bist du gefeuert worden. Vielleicht ist irgendwas, bist du aus der Familie geflogen, ist irgendwas passiert und man hat dich wirklich übelst behandelt. Was magst du jetzt? Aufstehen und in die nächste Stadt ziehen. Hast du das gehört? Du ziehst dir jetzt nicht dieses Trauma an. Du gehst jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre in Behandlung. Amen. Danke. Brauchst du nicht, hast du nicht nötig. Denn, obwohl das passiert ist, ist Gott trotzdem immer noch mit ihm gewesen. Manchmal bewahrt uns der Herr vor diesen Dingen, manchmal gehen wir durch diese Dinge durch, aber er ist immer mit dabei. Amen. Und hey, wenn du einen steinigst, der sieht übel aus nach einer Steinigung. Die haben nämlich nicht mit kleinen Kieselsteinen auf den geworfen, sondern mit richtig großen, mit Steinen, die man kaum noch erhoben hat. Und die haben auch nicht, weißt du, auf seine große Zehe gezielt, sondern auf seinen Kopf. Und dann steht er auf. Gott weckt ihn auf. Gott weckt ihn wieder auf. Also wenn du so empfindest, du bist jetzt so traumatisiert, weil man das dir so übel mitgespielt hat. Wach auf. Der Herr ist immer noch mit dir. Nimm es nicht persönlich. Gott führt dich in die nächste Stadt zum nächsten Triumph. Er führt dich alle Zeit im Triumphzug umher. Da musst du dir keinen Kopf machen. Es wird so sein. Er richtet dich auf. Er lässt dich nicht hängen. Er ist in diesen schwierigen Zeiten mit dir. Und wenn er dich mal nicht bewahrt davor, dann hat es möglicherweise einen Grund. Denn stell dir mal vor, wie die Leute jetzt reagieren. Gerade eben haben sie Paulus blutüberströmt mit zerbrochenen Gliedern aus der Stadt geschleift, zerschlagen und zerfetzt. Und dieser selbe Mann geht jetzt die Hauptstraße entlang. Und alle, die ihn gesteinigt haben, die sehen ihn. Die sehen platt. Verstehst du? Gott macht hier ein Zeugnis aus ihm. Der macht ein Zeichen aus ihm, ein Wunder. Und dann bespricht er sich mit den Leuten noch einmal in aller Ruhe. Und dann zieht er weiter nach Derbe mit seinem Kompagnon Barnabas. Was mir zeigt ist, dass Paulus vollkommen ungebrochen war. Paulus hat getan, wozu er berufen war von Gott. Und er hat gewusst, ja, es wird nicht immer leicht sein. Und das ist der Sinn, mit dem wir uns auch wappnen müssen. Rechne damit, dass die Stimmung sich gegen dich wendet. Auch nach einem Wunder. Der Mann, der geheilt wurde durch Paulus, ich bin mir sicher, der hat protestiert und gesagt, spinnt ihr, schaut mich an. Aber dem Mob war das egal. Aber sie konnten Paulus nicht zum Schweigen bringen. Wenn über jemanden hergezogen wird, wenn du also voll im Föhn eines Ohrenbläsers bist und jemand dir schlechte Sachen über einen anderen erzählt, dann ist er meistens ja nicht da, um sich verteidigen zu können. Aber das Wort Gottes sagt, Sprüche 18, Vers 17, der Erste in einer Streitsache hat Recht, wenn er seine Seite darlegt. Doch sein Nächster kommt und forscht ihn aus. Dann kommt die andere Partei und die sagt dann, wie es für sie aussieht, die ganze Sache. Da muss der Richter abwägen. Stimmt das? Und du bist der Richter, schau in diesen Dingen. Du hörst Informationen und dann hörst du die Information des Betroffenen. Hast du mich gehört? Es ist ein Prinzip im Alten wie im Neuen Testament, dass auf alles auf zwei oder drei Zeugen hin passieren soll. Jesus selber sagt in Matthäus Kapitel 18, Vers 16, durch den Mund von zwei oder drei Zeugen hin werde jede Sache bestätigt, jede Streitsache. Wenn seine Gemeinde mal nicht so rund läuft, übrigens, wenn Pastoren zuschauen, in Gemeinden läuft's nie rund, in keiner Gemeinde läuft's immer überall rund. Okay, wenn der Musikdienst happy ist, dann ist eben beim Ordnerdienst oder im Kinderdienst oder im Begrüßerdienst oder sonst wo irgendwas. Irgendwas ist immer. Sag mal mit mir, irgendwas ist immer. Also, davon fällt deine Welt nicht auseinander, sondern wenn du der Leiter bist, dann bist du derjenige, der von Gott die Weisheit hat. Ja, die Leute erstmal machen zu lassen, die sollen ihre eigenen Probleme lösen. Wenn das nicht geht, dann kommen sie zu dir und dann sagst du halt was. Und pass auf, dann wird es einer Partei passen und der anderen Partei nicht. Tja. Seid ihr noch da? Was magst du dann? Ja, damit leben. Paulus sagt im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 19, einem Pastoralbrief, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Wenn also jemand zu dir kommt und sagt, ah, da ist was, okay, schieß los, was gibt's denn? Ja, kann ich nicht drüber reden. Dann kannst du sagen, okay, dann können wir uns das Gespräch sparen. Okay, sorry, aber wenn jemand angeklagt werden soll, dann müssen wir wissen, wessen er angeklagt wird und zweitens, er muss sich verteidigen dürfen. Ja, so ist unser, so sind die Prinzipien des Rechtsstaats, die sich auf die Bibel gründen. Denn es gibt kein Leben ohne Streit, ohne Angriffe, ohne dass du mal schlecht gemacht wirst. Das ist einfach so. Leb damit, finde dich damit ab. Der Herr gibt dir die innere Kraft. In dem Moment, in dem du nicht auf das Gerede der Leute hörst, sondern auf Jesus schaust und sagst, Herr, du bist mit mir und du führst mich alle Zeit im Triumphzug umher. In dem Moment ist alles gut. Ein Frieden kommt über dich. Der Werdegang eines Attentatsermöglichers. Schau, Judas hat Jesus nicht gekreuzigt, aber er hat die Kreuzigung ermöglicht. Judas hat sich begeistert Jesus angeschlossen. Jesus konnte nichts falsch machen. Aber irgendwann hat dann Jesus eben nicht so gehandelt, wie Judas es gern gehabt hätte. Dass er endlich zum Politiker wird und zum König wird und Judas zum Finanzminister macht und so. Und zum Schluss war es so, dass Judas angefangen hat, schlecht über Jesus zu denken. Er hat Anti-Jesus-Gedanken gedacht. Er hat regelmäßig Anti-Jesus-Gedanken gemacht. Bis es zu dem Punkt kam, wo Jesus nichts mehr richtig machen konnte in seinem Kopf. Sagt ein Geheimnis. Wenn du über dich selber, über deinen Ehepartner, über deine Eltern, je nachdem, wo du gerade bist im Leben, über deine Mitschüler, über deine Kollegen, über deinen Chef, ständig schlecht denkst, dann hast du einen Ohrenbläser im Kopf, der eine Spaltung zwischen euch bewirken wird. Früher oder später wird da eine Spaltung stattfinden. Markus Kapitel 4, Vers 28. Da sagt er, der Sämann sät das Wort und dann geht der Same auf von selber. Der Sämann weiß nicht wie. Erst das Gras oder erst der Halm, dann die Ähre, dann der volle Weizen in der Ähre. Es geht von selber, sag mal von selber. Und irgendwann ist dann die Saat reif und dann kommt der Schnitter. Irgendwann ist die Saat reif und dann kommt die Trennung. Irgendwann ist die Saat reif, dann kommt das Attentat. Oder? Wenn du über das Wort Gottes nachdenkst, irgendwann ist es halt reif und dann passiert das Wunder. Judas hat über Jesus schlecht gedacht und er hat versucht, da Nutzen draus zu ziehen. Er hat sich zum Kassenwart machen lassen und er hat genommen, was eingelegt wurde. Er hat da ein bisschen auf eigene Rechnung auch gearbeitet. Das war so eine Sache. Jetzt informiert uns Johannes in Kapitel 12, Vers 4 bis 7. Als Maria Jesus salbt mit teurem Salböl, Salböl, das 20.000 Euro wert war. Das hat Maria gebracht und hat Jesus auf die Füße gegossen, hat ihn damit gesalbt. Und Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer von seinen Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern, mit dem Gedanken spielte, aber noch nicht den Entschluss gefasst hatte, sagte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft worden und den Armen gegeben worden? Dies sagte er aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse trug. Und jetzt pass auf, was Jesus in Vers 7 sagt. Wir sind in Johannes Kapitel 12, Vers 7. Da sprach Jesus, erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Judas, erlaube es ihr, dieses Geld, das ja ihr eigenes ist, auszugeben, wie sie möchte. Da sehen wir die Haltung Jesu und die Haltung von Judas. Judas, es geht uns nichts an, was sie macht. Lass es doch. Und Judas ereifert sich. Er steht im Begriff, Jesus zu überliefern. Das war Kapitel 12. In Kapitel 13 passiert jetzt Folgendes. Da ist es Abendmahl. Und in den Versen 2 und 3 heißt, während des Abendessens, als der Teufel dem Judas schon ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern. Jetzt steht er nicht mehr nur im Begriff, sondern jetzt hat er es im Herzen. Erst waren es nur Gedanken, aber diese Gedanken sind von seinem Verstand jetzt in sein Herz runtergerutscht. Jetzt wartet er nur noch auf eine Möglichkeit, seinen Plan durchzuziehen. Jetzt ist der Punkt der Nimmerwiederkehr, the point of no return, ist jetzt erreicht. Wenn du permanent kritisch denkst, dann führt es zur Zerrüttung, sogar zwischen Judas und Jesus. Sogar Jesus konnte dem Mann nichts mehr richtig machen, der vollkommenste Mensch aller Zeiten. Sagt uns was, dass wir es nie allen Leuten recht machen können. Also macht Gott recht. Der geht dann raus und der überliefert Jesus. Aber in Kapitel 13, nochmal Vers 27, da reicht Jesus ja dem Judas den Bissen und sagt, dem, dem ich den Bissen gebe, der wird mich überliefern. Und nachdem Judas den Bissen genommen hat, am Abendmahl teilgenommen hat, heißt es jetzt, nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jetzt hat er nicht nur mehr Gedanken gehabt, jetzt hat er nicht nur diese Gedanken im Herzen gehabt und danach getrachtet, die zu tun. Jetzt hat ihn eine Manie erfasst. Jetzt ist der Satan in ihn gefahren und jetzt kann er nicht mehr zurück. Sogar wenn er wollte, er kann sich nicht mehr beherrschen. Jetzt wird er gezwungen, diesen Plan durchzuziehen. Ja, jetzt hat er die Kontrolle über sich selber verloren. Deswegen sind Gedanken und was du regelmäßig denkst so wichtig. Und dann geht er und er überliefert ihn. Und dann wird Jesus gekreuzigt, ja. Und wie geht's unserem Attentäter? Ist er hinterher glücklich mit dem Geld, das er bekommen hat für den Verrat? Nein. Er fühlt sich so schlecht, dass er hingeht und sich aufhängt. Viele sagen, ja, der hatte ein schlechtes Gewissen. Der arme Mann hatte ein schlechtes Gewissen. Wohl, wohl, der hatte ein schlechtes Gewissen. Aber er hat gleichzeitig nicht an die Güte Gottes geglaubt. Sonst hätte er nämlich Buße getan. Hat er aber nicht. Stattdessen hat er sich aufgehängt. Schau, eine Kurzschlusstat eines besessenen Mannes, der schlechte Gedanken gedacht hat über einen Guten, ungerechtfertigte Gedanken, böse Gedanken gedacht hat, bis er zur Entscheidung durchgedrungen ist, ich werde dem schaden. Bei der nächsten Gelegenheit schade ich dem. Und dann fuhr der Teufel in ihn und er konnte nicht mehr zurück, er musste dann. Es war dann eine Manie, eine Gebundenheit. Wollen wir uns davor hüten, Amen? Deswegen, lass uns jetzt mal die Augen zumachen und wir beten miteinander. Sag einfach Amen. Wenn du Amen sagen kannst zu meinem Gebet, musst du jetzt nicht laut mitbeten. Herr, wir stehen heute Abend vor dir und wir bitten dich um Vergebung, wo wir gewohnheitsmäßig, ungerechtfertigt, schlecht, dauernd schlecht über einen anderen gedacht haben und geredet haben. Vater, vergib uns. Wir wollen nicht enden wie Judas, Herr, dass wir uns selber schaden. Und uns selber zerstören, unser Leben zerstören. Vater, wir bitten dich heute Abend um Vergebung in Jesu Namen. Wir sagen uns los, Vater, von dem Geschwätz, das wir hatten und empfangen Vergebung von dir, Herr. Danke, dass du uns eine neue Zukunft gibst, Herr, und das Alte ausradierst. Hilf uns, Vater, und setz einen Wächter über unseren Mund, dass wir uns nicht mehr so töricht äußern in Zukunft. In Jesu Namen. Amen.